Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Das Weltwirtschaftsforum in Davos beginnt zum 50. Mal und Stargäste der 4 Tage dort in den Schweizerischen Alpen werden sein: US-Präsident Trump, Kanzlerin Merkel, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und natürlich nicht zu vergessen die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Mehr als 3000 Menschen also aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, Stakeholder für eine solidarische und nachhaltige Welt, lautet das Motto. Kann Davos die Welt verbessern? Könnte man fast meinen, denn ausgerechnet der Chef des größten Finanzinvestors BlackRock hat ja kürzlich in einem Brief ein grünes Umdenken angemahnt. Ja, jetzt nicht aus Gewissensgründen, sondern weil man befürchtet, mit Investitionen in alte Industrien nicht mehr genug Geld zu verdienen. Auch darüber will ich jetzt reden mit Professor Johannes Wallacher. Er ist Ökonom und Philosoph und Präsident der Hochschule für Philosophie in München. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Kann ein Treffen wie das Weltwirtschaftsforum in Davos die Welt retten?
Naja, das ist jetzt etwas zu kurz gegriffen. Wir wissen alle, dass natürlich bei solchen großen Events viel Ankündigung und Rhetorik gegeben ist. Trotzdem bildet es eine Basis für Gespräche und für ein Bewusstsein über die Rolle, die da auch die Wirtschaft gerade im Zusammenhang auch mit den Staaten hat, für diese Fragen, die wir dringend angehen müssen. Weil eines ist auch klar, wenn die Wirtschaft, wenn die Staaten nicht im Gespräch sind, wird die Lage nicht besser.
Nun erleben wir ja zumindest erstmal verbal ein Umdenken, auch bei großen Playern. Ich habe an den Finanzinvestor BlackRock erinnert. Das ist ja erstmal nicht altruistisch motiviert, sondern durchaus im Gewinninteresse. Schlicht, wer ins Alte investiert, kann nicht mehr genug Profit machen. Immerhin ist BlackRock ja noch der größte Kohleinvestor der Welt. Aber welche Rolle spielen beim Stoppen der Klimaerhitzung solche großen Investoren, solche großen Finanzinvestoren?
Ich denke, dass die eine durchaus wichtige Rolle spielen, weil im Grunde das Umdenken auch im Bewusstsein klar ist, dass wir über ganz kurzfristige Gewinnorientierung, die ja lange diese sogenannte Shareholder-Doktrin bestimmt hat, im Grunde jetzt auch Nachdenken einsetzt. Und wenn die Akteure selber einsehen, dass das kein zukunftsfähiger Pfad mehr ist und dass dieses kurzfristige Eigeninteresse schon auch, wenn sie reflektieren, nicht mehr in ihrem längeren Eigeninteresse ist, dann kann es auch nicht längerfristig im Gesamtinteresse sein. Also hier beginnt momentan ein Umdenkungsprozess, der ist noch lange nicht so weit, als dass das morgen jetzt im Grunde zum Ziel führt. Aber wir sehen, dass im Grunde dieser Chorgeist innerhalb der Wirtschaft aufbricht und einige anfangen nachzudenken und auch andere Wege zu gehen.
Orchestriert wird das Ganze ja auch von einer Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung mit internationalen Kollegen. Die haben herausgefunden, dass es reichen würde, wenn sich nur 9% dieser großen Investoren, wie eben BlackRock, dafür engagieren würden. Dann hätte das einen rasanten Effekt auf andere und könnte dafür sorgen, dass enorme Summen eben in klimafreundliche Technologien und Industrien investiert würden. Wie weit sind wir denn auf diesem Weg? Wie weit ist denn dieses Umdenken schon?
Also ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Wir haben lange immer auch diese Doktrin gehabt im internationalen Bereich. Wir müssen uns absichern gegen moralische Ausbeutung. Wenn Einzelne vorangehen, drohen sie die Gefahr, Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den Konkurrenten zu verlieren. Und deswegen machen sie nichts. Das war ein sehr passives Denken. Und mit dieser Studie, und ich denke, da ist die Wissenschaft in einer breiten momentan auch Bewegung, zeigt wir brauchen eine kritische Allianz von Willigen, die mutig vorangehen. Und es können 10-15% von Unternehmen, von Investoren, aber auch von Staaten sein. Das gleiche Ergebnis sehen wir, wenn es um die CO2-Bepreisung von Staaten geht. Wenn diese kritische Allianz vorangeht, kann das eine Dynamik in Gang setzen, die dem Gesamtergebnis sehr hilfreich ist.
Ich möchte ja immer optimistisch sein, allein es gibt immer so viele negative Beispiele, nachdem ich jetzt ein optimistisch stimmendes gebracht hatte. Denken wir an Australien, da kann man es ja wohl nicht anders formulieren, wenn man die Brände da jetzt sieht und auch dieser Wahnsinnsinvestitionen in die Kohle. Und man kann wohl ganz deutlich sagen, dass die australische Regierung schlicht abhängig ist von der Kohleindustrie. Wie weit ist man denn auch in solchen Weltgegenden mit dem Umdenken?
Ich denke, die Bevölkerung macht das nicht mehr mit. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Dramatisch, dass es so eine Katastrophe gebraucht hat. Aber es wird zu beobachten sein, ob die Unterstützung dieser Politik in der Bevölkerung jetzt nicht drastisch an Unterstützung verliert. Und wir sehen auch im Grunde, Das ist ja auch der Fall Siemens, wo es um eine relativ kleine Investitionssumme ging und wo, glaube ich, man hätte anders handeln können in diesem Fall, wo man sagt, es braucht jetzt, und das fordern die Stakeholder ein, das fordern Mitarbeiter teilweise in den Unternehmen, aber auch die Zivilgesellschaft ein, dass hier jetzt umgesteuert wird. Also insofern sind wir mitten in einem Prozess des Umsteuerns und das sind auch Machtkämpfe und die Frage ist, wie stark diese kritische Allianz der Willigen hier auftritt, um dieses Umsteuern zu befördern.
Es gibt ja auch positive Beispiele. Es gibt ja immer wieder den Versuch, dass auch Menschen sich versuchen einzukaufen, massiv in Unternehmen, um dann als Aktionäre quasi von innen die Politik zu verändern. Trotzdem sieht man ja auf der großen Weltbühne, wie sehr deutlich Einzelinteressen das Weltgeschehen dominieren und gemeinsame Ziele eben nur schwer formuliert werden können. Wie soll da das selbstgesteckte Ziel des Weltwirtschaftsforums, die Welt zu verbessern, erreicht werden?
Also zunächst einmal, das sind ja zwei Aspekte, die Sie ansprechen. Das erste ist, wenn diese ja oft viel gescholtene Shareholder-Ideologie, dass die Eigentümer nur ihr Eigeninteresse angehen, auch das gerät jetzt ins Wanken. Wir haben das bei Bayer gesehen, wo erstmals der Vorstand nicht entlastet wurde von einer kritischen Masse von Anteilseignern, die gegen die Politik von Bayer und Monsanto in der Weise auch gestimmt haben und es eine klare rote Karte für den Vorstand in diesem Fall gab. Das andere ist, dass wir sehen, in der komplexen Welt haben wir nicht mehr die einen Steuerungsmechanismen, wo der Staat für das Gemeinwohl zuständig ist und die Regeln setzt, in denen dann die Unternehmen ihre Gewinne machen. Wir sehen heute eine Diversifizierung. Wenn es um den Klimaschutz geht, sehen wir, dass auf der einen Seite zum Beispiel die amerikanische Regierung blockt, aber die Städte in den USA sehr stark vorangehen, vielleicht viel stärker noch als in anderen Teilen der Welt. Und wir sehen, dass innerhalb der privaten Akteure, die ja von ihrer Gestaltungsmacht und Gestaltungsflexibilität ein ganz hohes Potenzial haben und ganz wichtige Agenten des Wandels sind, vieles jetzt in Bewegung gerät, teils freiwillig, teilweise aber auch erzwungen durch die Konsumenten, die auch eine ganz wichtige Rolle haben, um diesen Prozess zu befördern.
Johannes Walacher war das, Philosoph, Ökonom und Direktor der Münchner Hochschule für Philosophie, hier im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen sehr dafür.
Ja, bitteschön.